Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur ersten Serial Dads-Folge im neuen Jahr. Heute ohne René, der bis über beide Ohren in einem neuen Job steckt, aber dafür mit einem anderen Gast, und zwar mit Florian. Hi Florian. Und Florian kennen wir alle schon, weil Florian hat nämlich gerade mit seinem Podcast oder mit dem Podcast von Marco Kral und ihm die 10.000 Abonnenten-Marke geknackt. Damit ist er quasi fast schon Profi-Podcaster und Promi-Podcaster.
Ja, hallo Birk.
Ja, irgendwie schon, oder? Also ja. Mit echte Papas geht ihr ja schon ein bisschen durch die Decke.
Ja, weiß ich nicht. Aber erst einmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute René sein darf. und mich mit dir über Serials unterhalten darf. Aber nicht die Serialien aus den Kelloggs, sondern eben den Serien. Ja, das mit den 10.000, ich habe ehrlich gesagt, das habe ich nur so ins Blaue. Also das ist natürlich wahr. Also wir sind jetzt bei sehr viel über 10.000. Aber ich habe festgestellt, ich habe dann mal versucht, irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sieht es eigentlich bei anderen Podcasts so aus in Deutschland? Haben die alle schon ihre 5,7 Millionen Follower oder Abonnenten? Und oder sind krauchen die irgendwie so bei 10.000, 15.000 rum? Und du wirst lachen, ich habe nichts gefunden. Also wenn da draußen jemand ist, der mir helfen kann, bitte gerne. Ich suche eigentlich nur, weil man orientiert sich ja ganz gerne mal. Ne? Man braucht ja irgendwie so eine Benchmark und kennt da ja alle. Jeder will sich dann irgendwie messen können. Und nein, wir haben es bis heute nicht geschafft. Du findest natürlich jede Menge neuer Statistiken und Studien zu Podcasts. Aber du findest halt nichts irgendwie wie... Gemischtes Hack hat so und so viel und Fest und Flauschig hat so und so viel irgendwie. Aber vielleicht habe ich auch auf den falschen Seiten gesehen. Also egal. Jedenfalls vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Genau, wir sind jetzt frisch bei den 1.000.
Sehr schön, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, genau. Genau, die werden wahrscheinlich jetzt auch alle zuhören, wenn dieser Podcast erscheint. Genau, aber wir wollen nicht über unsere Abonnenten reden.
Nein.
Und wie viel prominent ihr seid, sondern wir wollen über Kinderserien sprechen und Kinderserien aus einem anderen Land, weil Florian ist nämlich in einem anderen Land geboren, könnte man so sagen.
Ja, das Heimat, also mein Heimatland gibt es ja nicht mehr.
Gibt's, ist untergegangen.
Ist vor 30 Jahren hat es...
Nachdem es aus Ruinen auferstanden ist, ist es wieder untergegangen.
Und es hat gerade mal 40 Jahre überdauert, aber ja, 30 Jahre mittlerweile, also noch 10 Jahre und dann haben wir dieselbe Zeit hinter uns, die die DDR existiert hat. Aber ich habe im Grunde genommen, ich bin Baujahr 82, Mauer ist 89 quasi aufgemacht worden, 90 gab es Wiedervereinigung, also im Grunde genommen habe ich 8 Jahre in der DDR gelebt. Da ist man noch Jungpionier geworden.
Okay, also das heißt aber, du bist schon, war irgendwie schon präsent. Also ich bin in Peine aufgewachsen. Das ist ja quasi für alle Leute, die weit weg wohnten von Peine, war das so ein Randgebiet.
Richtig, Marienborn, glaube ich, war der Übergang, ne?
Genau, Marienborn, so ist der Übergang. Genau, ist jetzt nicht ganz, also man fährt schon noch ein bisschen. Also eine Stunde hätte ich, glaube ich, drüber gebraucht. Genau, also für mich war, ich bin schon mit dem Ostsandmännchen groß geworden. Ich habe also quasi gar nicht so präsent mehr, die DDR, so als Bild. Ich weiß nur, dass am Mauerfall saßen meine Eltern im Eiscafé. Es wurde bekannt gegeben, dass Mauerfall ist. Und ich erinnere mich, dass mein Vater sagte, na, ob das mal was wird.
Ein Optimist war dein Vater.
Ja, ein Optimist war mein Vater, genau. So, das war so ein bisschen der, mein Schwenk. Wie war das bei dir, bevor wir zu der Serienwelt kommen? Also für dich war, du hast ja in der DDR gewohnt, das heißt quasi für dich war es schon präsenter, aber würdest du dich schon als Ostkind sehen oder gibt es da irgendwie so eine Ostalgie, DDR-Nostalgie?
Nein, also Nostalgie, glaube ich, also das Einzige, was an Nostalgie existiert, ist mein Dialekt, den man ja sicherlich manchmal irgendwie hört. Und dann aber auch Ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern, die ziehen jetzt aus dem Haus in eine Wohnung, aus einem Haus, wir haben die ganze Zeit in so einem Reihenhaus gelebt, die letzten 19 Jahre und ziehen jetzt um in einen in die Nachbarstadt in einer Wohnung und haben dann keinen Garten mehr. Das heißt, ich habe so ganzen Gartenkram, den wir jetzt gebrauchen können, habe ich quasi alles eingesackt und mein Vater hat beim Ausmisten meine Zeugnisse wiedergefunden. Aber meine Schulzeugnisse, sogar noch von der Einschulung. Ich habe am Wochenende da gesessen und ich habe mir mal so diese ganzen Sachen durchgelesen. Aber das Erste, was in diesem kleinen Zeugnisordner drin geheftet hat, war eine Urkunde. Eine Urkunde für gesellschaftlich tolles Benehmen oder so, was ich gekriegt habe und womit dann quasi die Versetzung aus der, also ich glaube, das war das Halbjahreszeugnis oder irgendwie so, keine Ahnung. Also ich fand das sehr, also das hat mich wieder zurückgeworfen und ne, wie das so ist heutzutage, Facebook, du bist sehr vernetzt, bist natürlich auch mit ganz vielen Leuten aus deiner Vergangenheit immer noch irgendwie vernetzt, weil man auf Facebook haben sie sich alle wieder getroffen, weil sie ja nicht bei Stay Friends bleiben wollten. Und
oder StudiVZ.
Oder StudiVZ. Bei StudiVZ, glaube ich, gab es so die ersten und die sind dann alle weitergewandert. Und das war so witzig, weil dann plötzlich so ganz viele Leute aus der Versenkung wieder kamen und die das irgendwie gesehen haben und du denkst dir, ah, krass, du siehst ja meine Posts doch irgendwie. Und wow, und da kommt der und der denkst dir, Wahnsinn, das ist jetzt so, das ist jetzt wirklich 89, also das ist jetzt 30 Jahre her. Als ich eingeschult wurde, ich bin 88 im August eingeschult worden, also ist jetzt 32 Jahre her, und da zurückzudenken, da bin ich eher überwältigt von den drei Jahrzehnten, die das mittlerweile alt ist. Also ich gehe auf die 40 zu, es sind jetzt drei Jahrzehnte, die ich eingeschult wurde, dass dieser Wow-Effekt, der überstrahlt halt auch die DDR-Nostalgie, die dahinter steckt, weil ich feststelle, so krass, als ich damals so alt war, hätte ich mir nie vorstellen können, mal so alt zu sein oder mal so darauf zurückzublicken, so viel Zeit. Also insofern, ich bin da nicht mehr so wirklich mit verhaftet. Ehrlich gesagt. Also auch deswegen, ich habe ja, und das kann man wahrscheinlich auch sagen, ich musste und habe mir sehr viel im Internet nochmal angelesen, mein Wissen. Also ich habe es mir aufgefrischt zu den alten Kinder, zum DDR-Kinderfernsehen, weil der MDR ist ja quasi Heimatfernsehen. Ich komme, jetzt muss man dazu sagen, ich bin in der Nähe von Stendal aufgewachsen. So, also nördlich von Magdeburg. Und das ist ja alles MDR-Land, Mitteldeutscher Rundfunk. Und die bringen ja immer noch neben dem RBB unter anderem eben auch das Sandmännchen, was du ja auch gesehen hast.
Genau.
So, und insofern habe ich mir das auch nochmal, und das war so witzig, weil da habe ich ganz viele Déjà-vus gehabt und ganz viele Geschichten wieder rausgekramt und sie, ja Mann, genau, 1199, die Serie, beziehungsweise diese Fernsehsendung damals, diese im September 89, kurz vorm Fall, aus dem Boden gestampft haben für Jugendlichen, das muss man dazu sagen, ist ungefähr so Vorläufer von Viva-Fernsehen gewesen, oder MTV, aber eher so Viva, wenn ich das jetzt mal so grob sagen kann. Und das war schon nochmal ziemlich krass, wieder da zurückzutauchen. Und da merke ich einfach, wie medienüberlagert man heutzutage lebt. Also ne, durch diese ganzen Informationsberge, die täglich auf uns einprasseln, da und unter diesem Schutt liegen so viele Erinnerungen aus der Vergangenheit, da braucht es wirklich Ewigkeiten, bis du da mal wieder durchgegraben hast und das mal alles wieder rausgeholt hast.
Mhm. Aber fangen wir mal mit, der Sandmann ist ja so ein Klassiker. Ich wusste ganz lange nicht, dass es ein West-Sandmännchen gibt, weil ich tatsächlich nur das Ost-Sandmännchen präsent hatte. Also ich NDR ist ja quasi auch, hat auch als Zonenrandsender quasi, hat das dann relativ schnell übernommen. Und das war sozusagen der erste Ostimport, den wir hatten. So. Und genau, das fand ich sehr faszinierend.
Wenn ihr schneller gewesen wärt, um einen Tag, dann hättet ihr, oder nee, um zwei Tage, dann wärt ihr früher draußen gewesen mit eurem Westsandmännchen, was ja geplant war. Mhm. 59. Mhm. Am 1.12. ist da quasi das Westsandmännchen hat da die Welt erblickt. Mhm. Und die Idee kam wiederum von einer Dame, die vorher für das Ostsandmännchen beziehungsweise für das Ostfernsehen gearbeitet hat. Die ist dann, man sagt im Neudeutschen, ja rübergemacht. Und die hat quasi die Idee mitgenommen und wollte das dann da umsetzen und beziehungsweise kam dann. Und dann haben die Kollegen das wiederum frühzeitiger mitbekommen und haben dann innerhalb von 3 Wochen quasi das ganze Konzept des Sandmännchens, inklusive Geschichten, Storytelling und so weiter, wie man es heutzutage sagen würde, aufgesetzt und haben das innerhalb von 3 Wochen realisiert und gingen am 30. November on air, also einen Tag vorm Westfernsehen, vorm Westsandmännchen. Das war, für die war das so Mondlandung. So, also, aber ich bin auch von dem, ich bin sehr sozialisiert worden durch das Sandmännchen, weil einfach der war ja Host für ganz viele unterschiedliche Figuren, die man so aus anderen Sendungen wie Märchenland und sowas, ne, Pittiplatsch, hatte ja eigentlich sein Debüt beim Meister Nadelöhr, der wiederum ein Abklatsch von den Gebrüder Grimm, hier, wie heißt er? Tapfere Schneiderlein war quasi, also auch so ein Schneider, der sozusagen durch eine Märchenwelt geführt hat. Und da ist Pittiplatsch auch aufgetaucht, aber Pitti war zu frech. Pitti hat zu viele freche Sprüche gebracht, sodass er dann relativ schnell wieder rausgeflogen ist. Aber dagegen gab es Protest und deswegen ist er irgendwann wiedergekommen, Anfang der 60er, 61 oder sowas. Aber Pittiplatsch war so wichtigste Figur in meiner TV-Welt, Serienwelt. Das, was Paw Patrol für unsere Kinder heute ist, war Pittiplatsch für mich.
Aber der Westsandmann, der wurde ja richtig abgewickelt. Also das ist ja dieser, das, der hat ja, wenn man den sieht oder die Bilder sieht, der hat ja diese, der Ostsandmann hat diese langen Zöpfe so als Bart und der West hat so eine Käppi auf und so einen Bart ohne Schnurrbart, also so ein Gesichtsummantler. Und den hat man aber gar nicht mehr präsent. Also der ist tatsächlich 89, ist der dann einfach so unter ferner liefen,
Ja.
und der wird auch seitdem nicht mehr gesendet. Es gab da immer mal wieder bei Ausstellungen so, wenn es um Ostsandmännchen wird er wieder rausgeholt oder 60 Jahre alt wird oder so, aber tatsächlich gab es das nicht. Und wenn man jetzt auch so Merchandise-Geschichten, wenn du kriegst in ganz vielen Spielzeugläden, kriegst du den Sandmann einfach als Figur. Und bei uns in der Kita hatte sogar ein Mädchen Pittiplatsch. Und tatsächlich gar nicht, weil die Eltern aus dem Osten kommen, sondern weil die das irgendwie bei, ich weiß nicht, sogar Smith Toys, also diesem riesen ja, Toys R Us Nachfolger, gesehen haben. Einfach als so zwischen Benjamin Blümchen saß Pittiplatsch. Und das ist ja auch absolutes, ja, genau,
Produkt.
Ostimport.
Ja, wo
Also Pittiplatsch erinnere ich auch total gerne, war eine super Sache. Genauso der Sandmann, der dann auch in seine Rakete stieg und ins Weltall flog, auch so.
also
Ja.
Pittiplatsch, wo du das gerade sagst, also ich würde fast sagen, der hat, ich glaube, ist ein absoluter Wendengewinner. Ne, es gab ja, man hat ja nach der Wende irgendwie die Leute in Wenden Verlierer und Wenden Gewinner einklassifiziert, also weil man sehr simplifiziert unterwegs war. Und ich glaube, das war ein absoluter Wenden Gewinner, weil du hast recht, also vielleicht lag es so ein bisschen an der, ich liebevollen, korrigier mich, ich habe den Westsandmännchen leider nie sehr häufig gesehen, ich kann mich da wirklich gar nicht
Ich
mehr
auch
daran
nicht.
erinnern.
Also ich kann mich auch absolut gar nicht dran erinnern.
Und das Ostsandmännchen hat man sehr liebevoll. Das war ja, ne, Stop Motion und mit die Fahrzeuge, das waren zwei Brains, die das quasi da aufgesetzt haben und gebastelt und gebaut haben und sich überlegt haben. Und natürlich im Einklang mit der sozialistischen Ideologie quasi gebracht haben. Also das Fernsehen war ja so aufgebaut, das sollte ja am Anfang erstmal gar nicht unterhalten, sondern das sollte in erster Linie die Kinder, also gerade wenn es um Kinderfernsehen ging, sollte das ja sozialisieren. Nämlich die Werte der DDR, des Sozialismus. Bis dann irgendwann später so diese Erlebnishaftigkeit entwickelt wurde, wo dann im Grunde genommen Sozialisierung und gleichzeitig aber auch der Erlebnisfaktor, also die Unterhaltung mit reinspielt. Aber vorher war das eher alles so Sigmund Jähn, Sigmund Jähn hieß er. Das war ja unser erster DDR-Mensch, der im Weltall war. Und selbst der war ja bei beim Sandmännchen. Selbst der hatte seine Audience. Und dann aber auch nur die russische Raumfahrt, die dabei auch eine Rolle spielte und sowas. Also die haben wahnsinnig viel Kreativität da reingebracht. Und wahrscheinlich war das, würde ich meinen, also das hat schon, die waren schon ihrer Zeit voraus. Wussten, das wird die Zeit nach der Wende, wenn dann mal eine kommt, dann wollen die das haben. Sieht geil aus, sieht lustig und sieht witzig aus. Und Pitti Platsch, glaube ich, war eher so Trittbrettfahrer, weil er auch, und ich glaube, er auch relativ eben so lose Zungen hatte. Und ich finde, der kann das auch mit Benjamin Blümchen und all den anderen Figuren echt aufnehmen heutzutage. Also so ein bisschen Kultcharakter hat er ja doch schon, würde ich meinen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man den Kindern von heute das nochmal zeigen würde. Puh, wahrscheinlich würden die sich zu Tode langweilen.
Nein, ich hab meinem Sohn habe ich das. Du kriegst ja auf YouTube, kannst du ja ganz viele Sandmännchen folgen, inklusive Pitti Platsch und Plumps und da gab es ja noch ganz viele andere Figuren, die mal zwischendurch da waren. Und die kannst du alle auf YouTube sehen. Und mach das mal, spiel das mal einfach deinem Sohn vor und schau mal, wie er, ob er zu sehr gespoilt ist durch das, was Netflix hergibt. Oder ob er sagen würde, oh, der Schnitt ist nicht so schnell, aber kann man sich angucken. Vielleicht hat er ja, also, weil ich habe das, wobei ich sagen muss, ich habe das meinem Sohn vorgespielt, da war er 2,5, 3. Ich glaube, das würde ihn jetzt auch nicht mehr interessieren. Der ist mittlerweile, ne, durch die Dragons, die drei jungen Retter und Robin Hood und die Bob, hier die Storybots, das wird den nicht mehr von den Beinen ziehen.
Genau, ich habe auch früher immer Ernie und Bert geguckt. Das ist auch so ein Klassiker. Also diese ganz alten Ernie und Bert-Dinger.
Ja.
Und heute ist halt Lego City angesagt und Dino Dana und so. Und das Ziel ist natürlich ein bisschen das mehr
Action. Ich habe mich bei der Vorbereitung wirklich gefragt, also als ich das dann so wirklich nochmal rekapituliert habe, dass DDR, ich bleibe jetzt mal beim Kinderfernsehen, DDR-Kinderfernsehen natürlich auch sehr, ich sag mal, sozialistisch lehrreich sein sollte. Da steckte dann noch so ein bisschen, also da war natürlich sehr viel ideologisiert, andererseits aber auch, war da so ein wirklicher Auftrag mit verbunden. Also wirklich so ein richtiger Auftrag. Ich habe mich gefragt, wie würde man das heute einordnen? Ist das überwiegend Entertainment oder eben die Unterhaltung, das Erlebnis? Oder gibt es da in irgendeiner Form in dem Streaming-Salat noch irgendetwas, was einen richtig guten Auftrag hat? Und da meine ich jetzt nicht die National Geographic-Dokumentation.
Also ich glaube, dass tatsächlich das Bildungsfernsehen oder Kinderbildungsfernsehen, wie wir es denken, wie wir aufgewachsen sind, später mit der Maus und Co., dass das immer noch von den Öffentlich-Rechtlichen gesendet wird. Mit der Checkerwelt zum Beispiel, die ja auch auf YouTube wahnsinnig erfolgreich ist, die teilweise auch von den Privaten gemacht wird. Dieses Wusel-Gusel oder so, das kommt ja auch von, genau. Aber dieses, dass wir da sitzen und sagen, boah, bitte macht was mit pädagogischem Anspruch. Also Dino Dana ist zum Beispiel, da ist so halb pädagogischer Anspruch. Da lernst du immer was über Dinos. Und da wird dann auch nebenbei noch was verhandelt, Diversität und so. Das ist schon in Ordnung. Aber diese klassische zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Sendung und dann lernt man was und da kommt dann Alexander Gerst quasi, wäre ja quasi jetzt so der Pendant. Das läuft bei der Maus. Das ist... Und man muss sagen, es kommt ja auch gut an. Also mein Sohn liebt zum Beispiel diese Checker-Dinger. Genau. Funktioniert gut. Das ist, also ich glaube von daher, das hat sich auch gehalten. Ich glaube auch diese Attitüde, also bis heute, Kika wird ja immer noch in Erfurt produziert. Im MDR ist immer noch der Federführende. Die Checker kommen aus Bayern. Aber ich glaube, dass da so durchaus eine Kontinuität da ist. Also man macht natürlich jetzt nicht mehr sozialistisches Fernsehen, aber die Haltung, die dabei ist, also pädagogische Haltung, die ist schon...
Die hat überlebt, ja.
Die ist immer noch da.
Ja. Jetzt, wo du das sagst, ich glaube, dass da ganz viel, das meinte ich vorhin mit diesem Informationsschutt, der täglich über uns einprasselt. Ich glaube, da sind gewisse Streamingdienste mit ihren Angeboten natürlich präsenter als, und da hast du vollkommen recht, auch der Elefant hat ja mittlerweile auch seinen eigenen Ableger bekommen, seinen, wie sagt man, Spin-off heutzutage. Hm. Und das findet mein Sohn halt auch sehr spannend und der guckt sich das auch sehr gerne. Wenn er Fragen hat, und das wenn er Fragen hat, zum Beispiel, wie wird Mehl hergestellt, dann gehe ich und suche und finde auf YouTube dann eben zum Beispiel auch diese Einspieler, die sie ja dann eben in der Sendung mit der Maus zum Beispiel bringen, wo sie erklären, ne, das Korn vom Feld bis in unsere Tüte, bis im Supermarkt, das war das Zeug, wie funktioniert, wie passiert es. Und da hast du recht, dass da ist wirklich noch zumindest so eine Haltung, wir wollen aufklären und wir wollen, dass wirklich etwas gelernt wird.
Genau, und das ist ja, also die Macher von der Sendung mit der Maus sind ja quasi wie das Sandmännchen alt geworden. Ach, was für mich noch präsent war, waren tschechische Märchen. Ich weiß gar nicht, ob die in der DDR auch so angesagt wären, aber die tschechischen Märchenfilme, daran kann ich mich als Kind immer noch erinnern. Oder drei Nüsse für Hasen, Aschenbrödel oder so, Brödel. Genau, aber ganz furchtbar, wenn du dir das heute anguckst, aber damals, ich kann mich auch nicht an diese, es gibt ja heute diese Eigenproduktionen vom NDR teilweise auch mit diesen, weiß ich nicht, die sind so 45 Minuten lang, mit der Creme der deutschen Schauspieler, die da durchgezogen werden, also die ganzen Tatort-Schauspieler und so spielen dann ja auch irgendwie mit und ja, und genau, und das gab es damals gefühlt nicht. Und wir haben die tschechischen Märchen geguckt, also jedenfalls im Westen oder im Zonenrandgebiet. Genau, war das bei euch auch so?
Ja, total. Also wo du gerade sagst, natürlich auch da Kult mittlerweile. Und wer hätte das damals gedacht, als das gedreht wurde? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist so ein Zungenbrecher. Das würde man heutzutage, glaube ich, sowas würde man gar nicht mehr betiteln, so eine Sendung. Ne? Also man würde irgendwie was Fancyes irgendwie nehmen, was die Leute auch ganz schnell im Kopf behalten. Aber ich meine, klar, also fast jeder öffentlich-rechtlich bringt es Weihnachten. Das ist cool. Das ist sowas wie Chevy Chase und
Dinner for One auch.
Ja, und Dinner for One, genau.
Es gibt immer diese Kacheln, die auf Social Media so wahnsinnig viral gehen, wann läuft
ganz genau
die drei Nüsse und wann läuft Dinner for One.
Ja, und das ist Kult. Aber um bei deiner Frage zu bleiben, also tschechische Märchen hat einen absoluten Kultstatus, weil die Tschechoslowakei, wie sie damals ja noch war, heute sind ja zwei Länder, früher war es die Tschechoslowakei, die ganzen Produktionen, also das war ja enges Zusammenarbeit mit dem DDR-Fernsehen quasi. Auch das Kalte Herz oder es gab die tschechische Variante von Winnetou. Die war ja auch, also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie der hieß, ich glaube, also mein Vater könnte das alles, der hat das alles abgespeichert bei sich im Kopf und der könnte das alles, der weiß auch noch die Namen, aber auch das ist halt eine ganze, aber das hat im Grunde genommen war das alles so ein Spin-off oder beziehungsweise ein Abklatschkopie von den ganzen Grimms Märchen, diese quasi da auch russische Märchen, da wurde ja auch viel russische, ne, war ja unser Bruder, Schwesterstaat, und da kam ja ganz viel Kultur eben drüber, und das haben die da auch immer wieder mit auf verbaut. Da gab's die Hexe Baba Yaga. Die Hexe Baba Yaga war eine grundböse Hexe, und im Grunde genommen war das Pendant so ein bisschen zur kleinen Hexe, kennt man. Okay. Ja. Ja. Und dann gab es Buratino. Buratino war das Pendant von Pinocchio. Das war eine Holzfigur, deren Nase beim Lügen halt gewachsen ist. Also und so hast du im Grunde genommen ganz viel, also es war so eine Spiegelung. Ich weiß nicht, wer wem was abgekupfert hat oder wer wem irgendwie was zugesteckt hat oder den Impuls gegeben hat, etwas zu produzieren. Aber es gab ganz viel, ja. Also doch, war ein Hype.
Was ich auch tatsächlich spannend fand, war, dass es gab ja auch diese Game-Shows tatsächlich. Also ich habe jetzt gesehen, mach mit, mach's nach.
Mach's besser, genau.
Genau. Also das war ja schon durchaus so, dass sich Ost- und Westfernsehen durchaus ähnelten. Auch sowas wie Hoppla oder so, das könnte man ja schon mit der Maus vergleichen und auch diese...
Ja. Du hast auch
Schulklassen, die gegeneinander antreten. Ach, genau. Das ist ja so.
Das ist ja klassische. Kennst du noch 1, 2 oder 3?
Klar.
Jetzt, ich habe vorhin überlegt, war das Ost oder war das West? Es war West, ne?
Ich glaube schon, es war West.
Dann ist mach's mit, also, mach's nach, mach's besser quasi sozusagen die sportliche ostdeutsche Variante von dem gewesen. Also da bei mach siehst du da, sowas würde man heute nicht mehr betiteln. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Ist ja so eine Spielshow eben mit den Schulklassen, wie du gerade sagtest, gewesen, wo die aneinander oder gegeneinander angetreten sind, um eben den olympischen Gedanken zu fördern. Und dieser olympische Gedanke, der zog sich ja durch fast alles, was man sportlich sozusagen oder an Sport gemacht hat. Ich war auch Sportschwimmer damals, aber ich war nicht so weit, als dass ich irgendwelche Kadern beitreten musste oder bin. Aber das war natürlich, es war eine ganz andere Sportkultur, Fragezeichen, würde ich behaupten. Und viele Wettkämpfe. Also ich habe ja auch viele Urkunden bekommen zur Teilnahme an der Sport, an der Spartakiade nannte sich das, als Schwimmer und dann irgendwelche Medaillen oder irgendwelche Urkunden bekommen. Und das war im Grunde genommen diese Sendung mit den Wettkämpfen. Eigentlich angeblich auf spielerischen Wettkämpfen, aber tja, der Leistungssport stand auch da total im Fokus. Also da gab es ganz viel. Und dann gab es natürlich auch noch Sendungen wie Brummkreisel, an den erinnere ich mich auch noch. Ne? Dann gab es da diesen, kennt man, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch bekannt ist, ein Brummkreisel. Ich
weiß, was ein Brummkreisel ist, ja.
Du weißt es, aber gibt es sowas als Spielzeug noch?
So Nostalgie-Blechspielzeug leben.
Wahrscheinlich. So, und das war auch so eine Sendung, wo dann im Grunde genommen ganz viele unterschiedliche Einspieler gebracht wurden, für den man zeigte Trickfilme aus Osteuropa. Da lasen der Achim und der Kunibert, so nannten sich die Figuren, die sangen Lieder, lasen Geschichten vor. Also das war im Grunde genommen so ein bisschen wie der Disney-Club. Nur eben so mit ganz viel ostdeutschen Gedöns. Und ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich ganz spannend, weil das spiegelt ungefähr das wieder, was eigentlich in fast vielen anderen Sendungen damals auch aufgetreten oder was so Konzept war. Brummkreisel, eine Sendung zum Anfassen und zum Mitmachen. Da wird gespielt, da gibt's Reime und Geschichten, die Muttersprache, die Heimat, das Arbeitsleben, Tiere, Feld und Wald sind die Themen. Das ist im Grunde genommen fast schon so wie so ein DDR-Kindergeburtstag, wo man irgendwie schaut hat, okay, man muss die Kinder irgendwie so ein bisschen unterhalten vorm Fernsehen. Aber das war bei ganz vielen anderen Sendungen ähnlich, ne? Hey Du, Gigax, Hoppla, manchmal ein bisschen magaziniger, so ein bisschen, Hoppla war so ein bisschen wie Logo. So, also hast du so als Jugendlicher so ein bisschen auch gebracht, um Dinge zu vermitteln. Also, ne, Logo versucht ja im Grunde genommen die Weltnachrichten eigentlich auf Kinderniveau runterzuholen. Und das war im Grunde genommen bei Hoppla ja genauso. Also es gab da schon, also man hat versucht, die Kinder so weit wie möglich auch zu animieren.
Genau. Also ich glaube, es gibt in Anführungszeichen die andere Variante oder das Pendant dazu im Westfernsehen. Die statt tschechische Märchen, würde ich sagen, waren tatsächlich so Astrid Lindgren-Filme sehr präsent. Also Pippi Langstrumpf, Kaiserin vom Dach und so. Mhm. Das lief dann auch ab in den 70ern rauf und runter und auch in meiner Zeit noch, in meiner Kindheit, ich bin ja 85, sehr präsent. Dann natürlich die ersten Animationsfilme, sowas wie Biene Maja, auch aus den 70ern. Mhm. Und dann kommt auch schon schnell als der Peter Lustig. Auch in den 70ern fängt er schon an mit seinem Bauwagen und dieser Blume, die aus dem Asphalt kommt.
Ja.
Auch ein klassisches Naturformat, aber also auch ein Wissensformat. Die Maus ist natürlich da. Und die DDR, das habe ich beim jedenfalls so beim bei der Vorrecherche habe ich mir mal diese Liste von DDR bei Wikipedia die Liste von Kinderfernsehserien Shows angeguckt. Und bei ganz vielen steht Bewegungsshows dran,
yeah,
Sportshows.
Yeah,
so. Yeah. Und 1, 2 oder 3 war keine richtige Bewegungsshow. Also das das hat am Anfang der Schanze moderiert und es war tatsächlich eine klassische Einkauf aus den USA, dann kam es nach Großbritannien und dann, ich glaube, NBC hat es zuerst produziert.
Ach ja.
Also, da kommt die Ursprungsidee. Ja. Und die Idee ist quasi, war ja dieses 1, 2 oder 3 und wenn, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und wir, ich glaube, hast du wahrscheinlich auch noch ein bisschen gesehen.
Ja, als du. Ja, ja.
Genau. Da war Biggie Lechtermann. Gruß an dieser Stelle, folgt uns auch bei Instagram und ich war schon mal bei ihr in der Show, die sie auf YouTube macht. Witzige Dame.
Okay.
Genau. Und die hat das moderiert, 10 Jahre lang tatsächlich, bis 1995. Heute läuft es immer noch mit ein bisschen interaktiver heute, aber dieses man konnte Kamerakind werden, man konnte auf diesen Dings rumspringen und am Ende hat sich dieses Ding umgedreht und man konnte an diese Wand, wo alles war, was du geliebt hast, an
Spielzeug.
Das war ein Traum.
Hammer, man wollte immer da mitnehmen. Ja, man wollte immer mitmachen.
Und heute wird es von Elton tatsächlich immer noch moderiert.
Ist das so? Ja, wie krass.
Elton moderiert das, genau.
Ich erinnere mich, aber es war schon eine Teamsendung. Also es gab zwei also Teams, ne?
Genau. Oder ich glaube sogar 3, ich weiß es nicht mehr genau.
Oder 3, ja.
Und Rolf Zukowski hat früher den Titelsong dafür geschrieben. Also nach Schanze, als Schanze dann weggegangen ist und Biggie Lichtermann kam, hat Rolf Zukowski den 1, 2 oder 3 Titelsong geschrieben. Eine wahnsinnig gute Sendung.
Total.
Genau.
Ja. Ich erinnere mich.
Genau. Und ja. Der Kika ist tatsächlich die Zusammenlegung aller öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen-Ambitionen ist noch gar nicht so alt. 2003, glaube ich, muss es so ungefähr gewesen sein, dass die da zusammen sich gelegt haben. Früher war tatsächlich ZDF für die Kinderfernsehen im Westen zuständig.
Die haben aber heute noch immer noch dieses TV, ne? Das ist ja noch so eine Sparte, glaube ich, von denen, wo die immer was bringen.
Genau, also da, ja, aber trotzdem, das ist genau. Sindbad und Heidi natürlich auch als Animationsfilme,
yeah,
die eingekauft wurden.
Ja, Animation oder Trickfilm? Trickfilm, ne?
Das waren Trickfilme, ja. Genau. Die haben dann auch eigene Geschichten erzählt. Die kannte ich, aber muss ich ganz ehrlich sagen, so bin ich völlig raus. Also zum Beispiel gibt es dann noch so ein neues aus Uhlenbusch.
Hm. Das sagt mir auch noch was.
Habe ich aber nicht so richtig. Genau, also bei meine sozusagen, also es gab da natürlich auch sowas, das war weit vor meiner Zeit, also sowas wie die Rappelkiste und so, das war so ein bisschen die Vorschulreihe von Pendant zum Ostfernsehen, gab es auch eine, aber die ist halt 1984 eingestellt worden und da war ich noch nicht.
Die Rappelkiste, würde ich sagen, ist so ein bisschen das Pendant zu Hoppla.
Ja.
Weil Hoppla war ja das Fernsehmagazin eben für Kinder im Vorschulalter.
Mhm.
Und da glaube ich, da kam das, das hat sich immer abgewechselt eben mit Brummkreisel. Einerseits, ne, Kleinkinder und dann immer wieder Kinder im Vorschulalter. Und das glaube ich, kommt sich ähnlich.
Genau. Und seit 1971 gibt es ja auch die Maus, die dann sozusagen, ja, da mitsendet. So, also
71?
Genau. Und tatsächlich seit 1972 auch den kleinen Maulwurf, der ja auch eine tschechische,
richtig,
ein tschechisches Import war. Gab es den im Ostfernsehen?
Absolut. Der, also ich würde sagen, der hat den Rang nach Pitti Platsch. Pitti Platsch, ne, führt eben die, woran man sich heute erinnert, wenn man an DDR-Fernsehen denkt oder DDR-Kinderfernsehen denkt, dann denkt man als nächstes an den kleinen Maulwurf. Da gibt's auch
Krotek im Tschechischen genannt, oder?
Irgendwie so, ja. Also ja. Er war ja sprachlos. Der hat ja nie was gesagt. Er hat ein paar Laute von sich gegeben. Er hatte seine Freunde, den Igel, den Vogel, den Hasen. Aber ansonsten war das eher so, ja, hat ein paar schöne, nette Geschichten gebracht, und aber hat die Zeit überlebt. Also den gibt es ja heute noch. Also mein Sohn hat irgendwann mal zum Geburtsalter 2 wurde auch ein Bilderbuch von dem bekommen. Also, und ich,
ja, hatten wir auch,
fand es toll, weil ich habe mich auch an den erinnert. Gibt so viele Sachen, Malsachen zum Ausmalen heutzutage. Also das Merchandising hat den quasi so ein bisschen weitergetragen, ähnlich wie Pitti Platsch. Aber ich würde eher sagen, dass man den nicht unbedingt mit der DDR verbindet, sondern mehr mit den Tschechischen, wie du auch gesagt hast.
Genau. Es lief halt bei beiden.
Ja.
Tatsächlich kenne ich das. Ich hatte einen Kuschel Maulwurf vom kleinen Maulwurf. Den gab es damals beim Weltspartag bei der Sparkasse. und tatsächlich läuft der immer noch manchmal. Also ich weiß, mein Sohn, wir haben während des ersten Lockdowns viel Maus geguckt, weil das immer so kurz vor Mittag ist.
Ja, ja.
Und da gab es so eine Folge, wo er, glaube ich, irgendwie diesen Vogel gesund pflegt, und das war so absurd. Mein Sohn hatte ein bisschen Angst vor diesem Ding. Das fand er, war ihm irgendwie nicht suspekt, also war ihm sehr suspekt.
Ja.
Das fand er irgendwie, Papa, mach mal weg.
Ja, und es gab, wenn wir gerade wieder da in der osteuropäischen Gegend sind, gab es natürlich auch einige Produktionen aus Polen. Also Polen war auch gar nicht so ohne was Fernsehen betraf. Also die hatten ja auch Lolleken Bolek oder andere so auch Märchen, die gebracht haben, die auch teilweise im Kinderfernsehen liefen. Also die haben ganz viel zugeliefert.
Ich habe immer noch nicht geschafft, eine Folge Oleg und Bolek zu gucken. Was ist denn das eigentlich? Kannst du das mal erklären? Ich bin da.
Das sind im Grunde genommen zwei Jungs. Also da ist immer die Frage, was sind Ernie und Bert? Sind es Brüder? Ist es Onkel und Neffe, oder ist es Vater und Sohn? Man kannte Ernie und Bert, das und Fix und Foxy. Wobei die, glaube ich, sind Brüder irgendwie. Aber
Ernie und Bert haben untenrum nichts an. Außer, also, wir haben jetzt Kuscheltiere von Ernie und Bert, die haben tatsächlich Hosen an. Aber ich glaube, dass in den Filmen haben Ernie und Bert, entweder machen Ernie und Bert ständig Homeoffice und haben einfach nichts untenrum an. Oder
die sind Privatiers.
Sind einfach nackig.
Ja, Privatiers sind nackig den ganzen Tag und machen irgendwelche Experimente und sprechen mit Graf Zahl, wenn er mal vorbeikommt.
Der auch nackig
ist. Der auch nackig ist. Aber und die beiden sind halt im Grunde genommen genauso. Die entdecken die Welt. Also es ging ja im Grunde genommen bei den Formaten viel um das Entdecken der Welt und um Alltagssituationen, die eben so erlebt wurden. Also mehr steckte da nicht hinter.
Wie war das denn mit Westprodukten? Also ich habe Geschichte studiert und war tatsächlich an diesen DDR-Übergangsorten, da bei Helmstedt gibt es ja auch so ein
Museum,
also so ein Grenzübergang, der eine Gedenkstätte ist. Und dort gibt es so eine ganz lustige Vitrine, wo Mickey-Maus-Hefte, Lego und Playmobil einkassiert wurde als imperialistisches Kampfspielzeug oder imperialistisches Propagandaspielzeug, wurde das eingekassiert und war wohl aber auch unter den Grenzern ein sehr beliebtes, konnte man gut verkaufen in der DDR. Aber du bist ja jetzt quasi ein Kind des Ende der DDR, der am Ende der DDR stand. Wie groß waren denn da schon die Westeinflüsse? Habt ihr schon Westfernsehen schauen können? Gab es bei euch schon eine Mickey Maus? Hattet ihr Bananen?
Da ich nie einkaufen war selbstständig, weiß ich nicht, ob es Bananen gab. Ich glaube, ich habe das gegessen, was auf den Tisch kam. Aber was, also ich erinnere mich noch sehr an die ganzen Intershops, nannte sich das. Das war quasi, das waren so Stationen, meistens an Grenzübergängen oder eben in einer Großstadt wie Berlin, waren das kleine Shops, in denen du mit Westgeld Produkte kaufen konntest. Mhm. So, wenn du die Devise hattest. Und da weiß ich, dass ich immer vor den Matchbox gestanden habe. Da gab es dann eine Wand mit so einem grauen Plastikregal und da waren die Matchbox, die waren ja immer so eingeschweißt, ne? Die hatten ja immer so diese Verpackung, hinten Pappe und vorne dann in Sichtfolie.
Wie heute immer noch, ja.
Wie heute wahrscheinlich immer noch. Und da steckten die dann so drin. Und da gab es halt alles, da bekamst du Kaffee, bekamst Mickey Mouse, Bravo, Popcorn, okay. Das, was quasi dort zu der Zeit verkauft wurde. Und ja, also ich glaube, da müsste man meine Eltern wahrscheinlich mehr befragen über die Quellen, woher man solches Material auch bekam. Teilweise natürlich eben aus dem Verwandte aus dem Westen, die ein Paket geschickt haben oder sowas. Und wenn du Glück hattest, wurde das an der Post nicht geöffnet vorher. Mhm. Und du bekamst das Heile und dann waren die Sachen drinne. Oder es war irgendein Geschenk. Also es gab ja schon die ein oder andere Bückware. Beziehungsweise eine Bückware, glaube ich, war ja eher die Definition für Ware, die sehr rar war, wie Bananen. Die dann eher quasi unterm Ladentisch quasi, deswegen bückte man sich nach unten, deswegen war das die Bückware, dann sozusagen nach oben bekam. Aber das meiste bekamst du dann eben durch Verwandte. So. Und davon hatte ja irgendwie fast jeder. Irgendwie jemanden. So, aber es war natürlich und deswegen rar gesät und deswegen auch eben so wahnsinnig begehrt. Ich bekam auch irgendwann Playmobil von meiner Mutter. Woher die das hatte, müsste ich sie mal fragen. Mickey Mouse Hefte, ja. Wir hatten ja eher Mosaik. Mhm. Also ich weiß nicht, kennst du die Mosaik-Reihe? Die Digidax?
Nee.
Ja, google mal nach Digidax. Das ist ganz spannend, das war im Grunde genommen eine Mischung aus Fix und Foxy, beziehungsweise es waren drei Jungs, die waren die Brüder und ich würde sagen, es ist auch so eine Mischung aus Fix und Foxy und Tick, Trick und Track und die drei waren im Grunde genommen weltweit immer unterwegs und haben Abenteuer, so wie Tintin bestanden und davon gab es unheimlich viele. Das waren meine ersten Comics, die Digidax.
Gibt's heute noch?
Die gibt anscheinend, ja, ich hörte das irgendwann mal, dass sie wieder modernisiert wurden und ein Refresh bekommen haben.
Verrückt.
Und die, nee, und die gibt es, nicht. Die gibt es, würde ich sagen, auch schon seit 40 Jahren oder so. Und die ersten Hefte, die hatte ich damals, und hab die von meiner Mutter bekommen oder von meiner Familie. Und ich weiß auch nicht, ob das eigentlich eine ostdeutsche Variante war oder ob das westdeutsche.
Ost-Berlin.
Ost-Berlin, okay. Dann war das System akzeptiert. aber auch so, ja, ich erinnere mich auch so, dass ich weiß nicht, ob das vor der Wende war oder nach der Wende mein erstes Taschenbuch von Entenhausen.
Das lustige Taschenbuch.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das war nach der Wende. Also ich habe damit. Also bis zur Wende, ich weiß, als die Mauer fiel, wir hatten zu der Zeit ja noch Samstagsschule. Alle zwei Wochen hatten wir samstags noch Schule.
Das hatte ich aber auch im Westen.
Hattest du auch, ja?
Ja.
Wow. Okay. Naja, jedenfalls haben die mich dann den einen Tag rausgenommen und dann sind wir, weil das ja nicht so weit war von uns, sind wir rübergefahren und da habe ich meine erste für 10 Mark, meine erste digitale Uhr bekommen. Überhaupt meine erste Uhr. Und das war, glaube ich, so mein erstes richtig, also Bestprodukt, als ich denken konnte.
Klasse. Was ist denn deine erste West-Fernseh-Erinnerung, Kinderserie? Hast du da irgendwas, wo du sagst, so das, oder da habe ich, das hast du wahrgenommen als kurz nach der Wende oder nach der Wende? Was hast du dann geguckt oder warst du dann schon zu cool für?
Nee, Alf.
Ach so, ja, klar.
Irgendwie, weil der kam ja dann, also ich erinnere mich, noch zu DDR-Zeiten war ich mal in Berlin für ein paar Tage und ich sah Fernsehen, wo Bälle von oben runterfielen. Und es gab Werbung. Und es gab viel Werbung. Und es fielen jedes Mal Bälle runter von oben. Und das war Sat.1. Die hatten ja damals diese Bälle, die dann runterfielen. Und daran erinnere ich mich noch. Das hat mich total geflasht. Weil da habe ich auch Dinge gesehen, so Werbung und sowas, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Ich erinnere mich leider jetzt nicht mehr wirklich an etwas Konkretes und auch nicht, was ich dazu noch gesehen habe, also außerhalb der Werbung. Aber mich hat die Werbung so geflasht, weil man da plötzlich Dinge sehen konnte, die es gab, gab es einfach nicht. Das war das Einzige. Ansonsten war es Alf, der mir quasi so ein bisschen mehr oder weniger quasi da so nach der Wende, der lief, glaube ich, weiß nicht, ARD, ZDF?
ZDF, anfangs lief der noch ZDF, irgendwann ist er dann auch in die privaten, glaube ich, gewechselt.
Stimmt,
aber ja. Anfangs lief er im ZDF.
Den hatte ich, den
so Anfang der 80er.
Ja, den hat.
Nee, Mitte der 80er, Mitte, Ende 80er, ja, 88. Ja,
das war das, woran ich mich noch erinnern konnte, was ich viel gesehen habe. Und dann, als dann, naja, was kam mit der Wende, kamen die Privaten nach und nach. Hm. RTL, genau. Sat.1, Tele5. Ja, und dann ging das im Grunde genommen halt los mit den ganzen Samstags war Trickfilmtag, Vormittag. Schon von morgens ging um 6 los. Ne, so die ganzen eingekauften Trickfilme, die sie damals hatten. Und das war krass.
Tatsächlich liefen sogar die Simpsons anfangs im Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, ZDF ging auch so Anfang der 90er ging das auch da, liefen die ersten Simpsons-Folgen.
Stimmt,
du hast recht. Im Wochenendprogramm dann, genau. Auch so ein bisschen Disney-Club natürlich immer noch. Das war für mich auch so eine prägende Geschichte irgendwie.
Disney-Club mit
den ganzen
Ralf Bauer, Antje Pieper und wie hieß der andere noch?
Pino. Stefan Pino.
Ah, Stefan, richtig. Antje Pieper finde ich immer noch ganz spannend. Die ist ja mittlerweile, die leitet das Auslandsjournal im ZDF irgendwie. Und genau. Ralf Bauer habe ich das letzte Mal gesehen, als seine Mutter noch, die ist ja General Manager vom Tortue Hotel gewesen. Die hat quasi das Tortue Hotel in der Neustadt hier in Hamburg mit eröffnet. Und da habe ich ihn öfters gesehen. Und der ist öfters noch in Hamburg, aber lange nicht. Ich weiß nicht, was der macht.
Ja, René hat ja so ein Stefan Pino Trauma.
Echt, wieso?
Ja, René hat wohl jede Ausgabe dem Disney Club ein Bild gemalt. Und es wurde kein einziges seiner Bilder je gezeigt. Also, wahrscheinlich kann René wahnsinnig schlecht zeichnen. Genau. Wir haben schon mal überlegt, ob wir heute Stefan Pino einfach Bilder schicken. Und er ist irgendwo auf seinem Instagram-Kanal. Genau. Irgendein Redakteur muss sehr hartherzig gewesen sein. Und jede Woche kamen Bilder von René. Und jede Woche hat er gesagt, nee, das zeigen wir nicht.
Das tut mir sehr leid.
Ja, immer so recht viele gezeigt wurden. Also.
Ja. Ja. Naja, und der Disney Club. Der wurde ja dann irgendwann, ich glaube, die wurden irgendwann mal ausgetauscht und dann gab es den Tigerenten-Club, ne?
Genau. Bin ich schon zu alt für gewesen.
Ich dann auch. Ich habe das nur am Rande mitbekommen und ich war sehr traurig, weil ich immer gedacht habe, krass, ich habe versucht, jedes Wochenende, vor allen Dingen eben, wenn ich bei meinen Großeltern war, weil da durfte ich frei über den Fernseher verfügen, was ich zu Hause bei meinen Eltern nicht durfte. Grüße an meine Eltern. Da habe ich mir das dann immer so krass gegeben, dass ich glaube, der kam immer samstags 15 Uhr oder 16 Uhr. 16 Uhr bis, also es ging immer bis 17:30 abends und kam am nächsten Tag um 8:45 Uhr oder so kam die Wiederholung und ich habe mir manchmal beides gegeben. So hardcore. Genau.
Ja, klar. Tatsächlich war es so, dass 1995, 96 in diese Richtung kam Super RTL nach Deutschland.
Ah,
an Super RTL richtig. War Disney beteiligt. Und deshalb haben sie diesen Vertrag, der mit dem ZDF lief, gestrichen.
Ach ja, guck mal.
Haben es zu Super RTL gebracht. Und daraufhin kam der Tigerentenclub im Öffentlich-Rechtlichen. Anfangs immer noch moderiert von Stefan Pinnow und seiner Frau Judith. Glaube ich. Ich meine, es müsste seine Frau sein, aber die beiden haben das zusammen moderiert und genau, aber auch Tigerentenclub läuft heute noch.
Krass. Es gibt Dinge haben sich nicht verändert.
Genau, also wie gesagt, 1, 2 oder 3 läuft immer noch. Tigerentenclub läuft immer noch.
Der Sandmännchen.
Maus läuft immer
Maus.
Noch. Das Sandmännchen.
Pittiplatsch.
Also, Pittiplatsch geht immer noch als Kuscheltier. Lustigerweise, als dieses Mädchen, die mit dem Pittiplatsch in die Kita kam, dieses kleine Mädchen, traf auf Erzieherinnen, die alle so Mitte 20 waren. Und ich habe mich wahnsinnig über dieses Kuscheltier gefreut und meinte so, oh, du hast ja ein tolles Ding und das sieht ja cool aus. Wusstest du, dass die Pittiplatsch heißt und so? Und die eine Erzieherin meinte so, hast du dir das gerade ausgedacht? Nein, kennt ihr das nicht? Das ist doch so. Und habe ihr das erklärt und die haben mich alle angeguckt, würde ein alter Mann aus seiner Jugend erzählen. So, weißt du, so. Aber die kannten das dann wieder gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, was aus Pittiplatsch geworden ist, ob die jetzt irgendwie noch irgendwo läuft oder ob man die noch sehen kann. Aber
müsste man mal gucken. Ich glaube, hin und wieder wird der immer noch im Fernsehen beim Sandmännchen gezeigt. Also ich glaube, der ist mittlerweile so eng verzahnt mit dem Sandmännchen, dass das Sandmännchen, also es gab eine Zeit lang, da kam immer samstags noch Pittiplatsch. Also das Sandmännchen samstags quasi. Unter der Woche gab es dann mal irgendein Einspieler von der Sendung mit der Maus oder Plumps. Ich weiß nicht, ob du die Animationsfigur Plumps mal kennengelernt hast. Die gab es auch eine Zeit lang. Und dann gab es Pittiplatsch immer samstags. Also der Samstags-Sandmann hat Pittiplatsch gemacht. Und
ja, Plumps, ja klar. Ne? Diesen
ist auch, heute, glaub ich, nicht. Ich würde auch sagen, ein Kobold, weil, aber man achte drauf, er kann sich ja zu einem Ball, ne? Und dann ins Wasser hopsen. Also er ist so eine Art Kobold. Und seine beste Freundin ist ein Küken.
Ja.
Also fast wie eine Ente.
Er ist ein Wasserkobold,
steht hier. Kobold. So. Also,
Zitat, ich bin ein Wasserkobold und schon groß. Alle Wasserkobolde haben blaue Haare.
Meine Verschwörungstheorie ist ja, dass das eine abgekupferte oder die 90er-Version von Pittiplatsch sein sollte. Das ist meine Verschwörungstheorie. Ich glaube, er hat sich nur einfach nicht durchgesetzt, weil Pittiplatsch hat einfach ein Imperium geschaffen, ein geistiges, ideologisches Imperium bei uns, also zumindest was uns Ostkinder betrifft. Und ich glaube, und ich habe immer noch sehr viele, auch so später zu Agenturzeiten, Arbeitskollegen kennengelernt, die auch im Osten, die auch Ostkinder sind. Was hat uns verbunden? Pittiplatsch. Das verbindet uns heute noch. Und das Witzige ist so, meine Frau, die kommt ursprünglich aus München, die kannte Pittiplatsch nicht. Die hat aber Pittiplatsch kennengelernt. Also sie hat sich bekehren lassen und hat sich auch nicht dagegen gesträubt, als meine Mutter dann irgendwann bei unserem Sohn mit Großeltern, ganz toll, erstes Mal Großeltern sein, geil, und dann immer gib ihm und da wird noch was gekauft und da wird noch was gekauft und dann eben ganz viel eben aus dem Osten natürlich auch, weil damit ist ja der Sohn groß geworden, dann kann der Enkel ja auch mit groß werden. Und die hat sie, also da kam dann eben der ganze Kram sozusagen bei rum und rüber. Und es war sehr, sehr witzig. Es lassen sich, glaube ich, heute noch einige bekehren und lernen das noch kennen.
Ja, also ich habe hier mal geguckt zwischendrin, gerade bei Pittiplatsch eingegeben, bei MyChoice. Es gibt nicht nur den Toni, mein Sandmann, sondern halt auch Spielbuch Pittiplatsch. Es gibt Pittiplatsch als bis heute Pittiplatsch als Kuscheltier. Mhm. Kannst du für 7,99 € Pittiplatsch kaufen. Frau Plü, Frau Elster ist da, gibt es auch.
Und Herr Fuchs, ne?
Moppi. Hm. Moppi, 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 Moppi. Der Fuchs natürlich. Hm. Also, es gibt sogar Merchandise davon, Wandtattoo.
Wow.
Also, ist präsent wie nichts Gutes. Und das ist so ein bisschen natürlich auch, also so wie, also ich zum Beispiel, ich habe mir also für meinen Sohn irgendwann mal die Maus und den Elefanten als Kuscheltier gekauft. Findet er gar nicht so geil. Also er findet Maus in Ordnung, aber diese Kuscheltiere, das ist, glaube ich, das spricht schon eher wahrscheinlich uns an, die dann sagen, ach komm, kaufen wir mal unserem Kind Moppi oder so. Moppi fand ich übrigens immer am schönsten irgendwie.
Ja, der war so grumpy. Das,
war ein Hund.
Aber. Ja. Ja, das ist spannend, wenn man so eintaucht in so diese alten Quellen der Sozialisierung. Weil ich sitze heute immer noch, also wir haben ja, unser Sohn darf am Wochenende immer seine Sendungen gucken, Freitagabend geht's los bis Sonntagabend, also nicht dauerhaft, sondern eben morgens und abends immer mal eine Folge oder zwei, oder er überredet uns zu drei. Und dann hat man irgendwie so früher, also ich sage immer früher, es hört sich so an, wie du gerade sagtest schon, da erzählt jemand vom Krieg. Da war die Auswahl relativ gering. Das heißt, man nahm, was man bekam. Und heute scheitere ich regelmäßig an der Auswahl auf Netflix oder Amazon. Paul weiß immer sofort, was er gucken will. Aber er hin und wieder mal Dinozug oder dann ist es doch wieder Paw Patrol. Und dann, ne, und das entscheidet sich innerhalb einer halben Minute dreimal. Und ich denke mir so, Alter, wie krass, also ich war froh, dass der Fernseher überhaupt lief.
Genau. Also auch diese einfach immer Verfügbarkeit.
Ja.
Also ich glaube, als die Maus noch lief, fand er das ganz befremdlich, dass die Maus zu so einer festen Zeit läuft und er nicht jetzt sagen kann, ich möchte die Maus gucken.
Ja. So.
Und tatsächlich, wir versuchen das so ein bisschen den Moment ist durch Lockdown, ist jeden Abend, darf er 20 Minuten, also zwei Folgen Dino-Dana. Und das ist halt so ein, also wir versuchen auch gar nicht mehr diese anderen Folgen so, also die versuchen wir einfach wegzustreichen und zu sagen, okay, wir selektieren jetzt mal vor, das ist jetzt eine Serie, die du gut findest, jetzt machen wir das einfach darauf und lassen ihn gar nicht erst da groß ausruhen. Wir haben jetzt auch mal ab und zu mal Checker Tobi oder sowas dazwischen gehabt, aber genau, da muss man einfach so ein bisschen selektieren. Aber das ist schon eine ganz, ist auf jeden Fall eine Anstrengung. Ich habe das Gefühl, unsere Eltern haben einfach gesagt, komm, Disney Club, das sieht jetzt einigermaßen aus und komm, gib ihm. Aber dann irgendwann kamen ja auch die Power Rangers an und so. Das hat mich aber auch schon gar nicht mehr so richtig gepackt. Ich weiß nicht, dein Sohn ist ja jetzt auch so in so einem Ninjago-Alter, so jedenfalls spielend. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal geguckt? Also ich habe irgendwie da einen großen Bogen drum gemacht, weil bisher war das irgendwie alles sehr, wir haben diese Filme, die Comics haben wir müssen diese ganzen Lego-Zeitungen alle kaufen. Aber also wir haben diverse Ninjago-Modelle schon oder so kleinere Modelle von Ninjago und die Figuren alle, aber diese Serie habe ich jetzt mal irgendwie mal so reingeschaut und dachte, oh Gott, damit warten wir noch mal zwei Jahre.
Also wir hatten in der Tat schon genau das Problem, dass er die ersten Folgen oder die erste Folge Ninjago oder Ninjago?
Ich weiß es nicht.
Egal.
Ninjago.
Irgendwie so.
Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich quasi Ninja und dann Go. Also.
Stimmt. Das habe ich noch nicht mal gecheckt.
Ach so, okay.
Ja, und wir hatten die erste Folge gesehen und meine Frau und ich so, Alter, geht gar nicht. Und der war 3. Und die Folge oder die Serie ist ab 7. Und wir haben dann sofort einen Stopp reingehauen und er immer wieder, darf ich und ich will Ninjago und Ninjago. Und dann hat er immer den Titelmelodie oder den Titelsong immer versucht, irgendwie so, ne, Ninjago, Ninjago. Aber weiter kam er nicht. Und das immer, und dann natürlich Lego, er nennt es Kleinteil Lego, weil es gab ja Duplo, das war das große Lego, und dann gibt es das Kleinteil Lego, weil da sind ganz viele kleine Teile dabei.
Okay.
Logik. Und da war natürlich sein erstes, was er sich gewünscht hat, war der goldene Ninja. Mit dem Drachen. Ich bin ja eingetaucht in diese Lego-Welt und dachte mir, Alter. Also, ich bin ja sowas von überfordert gewesen. Ich konnte es nicht einordnen, wie viel unterschiedliche Ninjas und unterschiedliche Drachen und Kampfroboter und so es gab. Und aber auch so dieses Storytelling, was ja doch relativ brutal, nenne ich es jetzt einfach mal, ist, haben wir sofort gesagt, nee, also das kannst du dir gerne anschauen, wenn du dessen würdig bist. Und das wirst du hoffentlich mit dem Erreichen des Alters 7. Und vorher gibt's das nicht. Lego City, er guckt halt gerne diese Jurassic World Spin-off-Dingens von Lego auf Netflix. Das finde ich auch wiederum ganz cool, weil ich finde es lustig. Das ist schon sehr lustig, okay, immer.
Also ich muss sagen, ich finde die Lego City Serie, also es gibt ja dieses Lego City Adventures.
Genau.
Die so, also diese 10 Minuten Folgen, die mit Duke Details.
Ja, genau.
Und Co. Die finde ich, das gucken wir auch ab und zu mal so nebenbei. Ja. Also einfach so mal, wenn irgendwie mittags mal so einfach auf dem Telefon. Und das finde ich, ist eine ganz starke Sache. Da haben wir auch alle Figuren von inzwischen.
Cool.
So gut wie. Und das kann man auch super nachspielen. Und ich finde, das ist auch so, das ist super kindgerecht. Also das ist keine Gewalt und das ist alles irgendwie cool. So. Mhm. Und es gibt trotzdem für uns immer noch diese Metaebene zum Schmunzeln. Mhm. Ich habe die Jurassic Park müssen wir auch mal gucken. Das haben wir echt noch nicht gemacht. Das ist trotz meiner.
Müsst ihr mal machen. Er ist jetzt. Wann? Er ist auch auf 4 jetzt.
Genau, ist jetzt 4 geworden, genau.
Ja, das eigentlich finde ich perfekt. Also, wenn er. Du hast es ja schon mehrfach anklingen lassen, auch Dino interessiert sind. Und das ist unser auch, was Dinos. Also,
ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Also, der kennt sich besser aus als ich und auch wenn er die Worte manchmal aus Zungenbrechertechnik nicht heraus aussprechen kann. Aber die Serie macht echt Spaß. Da gibt's mittlerweile, also es fing, glaube ich, an mit auch so einer 10-minütigen Folge und mittlerweile haben sie eine ganze Staffel draus gemacht. Mhm. Mit 10 Folgen, glaube ich. 11 Minuten oder 20, weiß ich nicht. Das gibt ja,
20,
glaub ich glaube, ja. 20. Ja. Und ich muss sagen, ich mag auch so diese Metaebene mit dem Witz und Humor, der da drin steckt, den die Knirpse teilweise nicht verstehen, aber man selber denkt sich so, wie geil, geiler Spruch, ja geil, gib's mir. Das ist so lustig. So ein bisschen, ja, es ist nicht so wie bei Simpsons, aber du hast halt immer, oder bei den, kennst du die Dragons, die jungen Retter?
Nee.
Das ist ja, es gibt ja von, ich weiß nicht, welches Studio das gemacht hat, so richtig diese Animationsserie Dragons. Und davon gibt es eine, weil die so wahnsinnig brutal ist für Jüngere, haben sie für die jüngeren Kinder quasi eine kleine Gruppe an Drachen daraus geschnitten sozusagen. Das sind die jungen Retter, das sind auch Dragons. Das ist Flügler, Schnubbel, Bubsler, Schnitti und Agro und ich weiß nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe. Und die sind so hammerlustig. Ich hau mich da immer wieder regelmäßig weg. Und das ist das ist auch so ein Witz und Humor, weil die Drachen einfache eigene Charaktere haben und die lassen das so, die haben das so richtig schön ausgestaltet. Und dann hast du zwei Geschwister. Das sind die einzigen, die mit den Drachen reden können. Und das ist, das spielt zu einer Wikingerzeit. Und dann leben die da in einem Dorf von Wikingern, das sie quasi beschützen. Das ist der Deal. Die beschützen das Dorf. Und dafür dürfen die da leben. Und dann hast du so ganz viele unterschiedliche Figuren wie Elbo oder Magnus. Magnus, der verrückte und jähzornige Erfinder und Elbo, der irgendwie so ein bisschen so ist. Und aber total geil. Müsst ihr euch einstellen. Das wird euch Spaß machen. Ja.
Das ist sehr gut. Das klingt gut. Was ich finde auch bei Lego City, da gibt es ja auch diese eine Folge, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit dem Wettrennen.
Ja, ja.
Und wo die Mutter quasi rausgefordert wird, also wo so ein irgendwie ein professioneller Wettrennfahrer und Autotuner fordert eine Mutter raus zum Wettrennen und dann kommt raus, dass die Mutter schon sich immer als Rennfahrer verkleidet hat und einen Monster-Truck vor der Haustür stehen hat und der Vater ist so voll ängstlich und muss immer Katzenvideos einfach Mein Sohn hat einfach nur Monster Truck gesehen, aber es ist einfach auf so vielen Ebenen so witzig.
Ja,
So, weil es halt so mit Klischees bricht und so. Das ist schon einfach diesen Humor, der dann auf die Eltern übertragen ist, was ja bei Paw Patrol oder so einfach null ist.
Total. So. Aber da siehst du, ich glaube, sie haben, meine Theorie oder Verschwörungstheorie ist, dass die Macher dieser Serien sich quasi vorher mit Eltern, die Paw Patrol geschädigt waren, unterhalten haben und gesagt haben, also Leute, wenn ihr wieder irgendwas für Kinder macht, macht doch bitte auch ein bisschen Humor für uns mit rein. Und wenn es nur ein bisschen ist, aber damit wir wenigstens auch was zum Lachen haben.
So ein bisschen die Pixar.
Ja.
Was Pixar so lange so groß gemacht hat. Ja, ne?
Das ist, ich finde das, aber ich glaube, dass, also es ist der einzige Möglichkeit, warum, also wie ich mir das erklären würde, warum diese Serien doch recht humorvoll sind und einen selbst als Erwachsenen auch ein bisschen irgendwie bei Laune halten, als sich daneben zu setzen und zu überlegen, okay, Chase, Rubble, wer von euch wird jetzt diesen Fall lösen? Ne, so, also der 10-jährige Ryder. 10-jährige Ryder, der mit Hunden, schon klar.
Und im Quad.
Und im Quad und und was, und das wird ja immer, da gibt es jetzt die neuen Staffeln, ne? Ich weiß nicht, hast du die neuen Staffeln schon gesehen? Also da können die ja richtig fliegen, da haben die ja Superkräfte und solche Geschichten. Also das wird dann irgendwann, also es hebt so voll ab.
Nee, haben wir noch nicht gesehen. Ich musste das letztens hören, weil ich gesagt habe, ich muss mal eine halbe Stunde E-Mails bearbeiten und eine Rechnung schreiben und habe dann irgendwas angemacht. Und weil er wollte unbedingt Paw Patrol, habe ich gesagt, komm, ich kann auch Bibi und Tina nicht mehr hören. Ja, seine Girls, die bringen immer Bibi und Tina mit in die Kita. Jetzt läuft bei uns immer Bibi und Tina. Und genau, dann lief das, und aber das wird noch schlimmer. In den USA läuft jetzt eine Dino-Staffel an. Und da gibt es Rex. Der Rex sitzt im Hunderollstuhl und kommt aus einem Land, wo es nur Dinos noch gibt. Und dann fahren die alle mit ihren Rescue-Autos in dieses Land, wo es die Dinos gibt, und retten Dinos. Das heißt, es gibt diese ganzen Plastik-Scheiß von Paw Patrol jetzt mit Dinos dran.
Okay.
Und das ist nur so, okay, was geht bei Kindern gut? Ach, Superhelden.
Ja, komm. Ja, ja, ja.
Und jetzt hatten sie jetzt, ach komm, was können wir als nächstes ausschlachten? Ach, Dinos verkaufen sich auch immer. Und genau, dann diesen, und natürlich ein Hund, der im Rollstuhl sitzt, ist natürlich dann Diversity und so. Passt noch eigenermaßen. Und es ist,
ja, und das, und Paw Patrol ist wirklich. Und das mit den Dinos, also das ist ja auch, das ist so ein Trend, den hat man wieder irgendwie losgetreten. Also ich habe ja auch meine Dino-Zeit gehabt, als ich klein und jung war, aber die war noch lange nicht so ausgeprägt. Wahrscheinlich lag es aber auch so ein bisschen an dem ganzen Literatur und audiovisuellen Gedöns drumherum, das nicht so ausgeprägt war, wie man das heutzutage verfügbar hat. Aber wie war das vor ein, zwei Jahren, als die Studie rauskam, dass Kinder, die sich für Dinos interessieren,
intelligenter sind.
Genau.
Oder
theoretisch. Und dann alle Eltern so, oh, du willst doch, komm, mein Junge, du willst doch dich bestimmt.
Die gilt übrigens für Pokémon das Gleiche.
Ernsthaft?
Das, die gleiche Studie ist für auf Pokémon übertragen. Es geht darum, dass sich Kinder verschiedene komplexe Verhältnisse zueinander merken können. Also Star Wars wird es wahrscheinlich auch gehen.
Ich möchte wissen, wer die Studie aufgesetzt hat und welche Agentur die verbreitet hat.
Aber tatsächlich ist ja eine Uni gewesen. Ich glaube tatsächlich, das ist aber auch so Dino-Geschichten, und das ist ja so, auch so ein Akademiker-Ding.
Ja, weißt
du?
Klar.
Das ist so um jetzt mal so ein paar Klischees am Ende dieser Episode zu bedienen, aber ich glaube, dass die bildungsnäheren Leute dann auch die Dinos eher aufgreifen und sagen, komm, wir gehen ins Museum und gucken uns den Giraffotitan in Berlin an oder so. Und auch die Bücher dann kaufen und auch Bock auf diese ganzen griechisch, lateinisch, was auch immer Namen haben. Und auch, also ich gehe da voll drin auf. Ich bin, war als Kind Dino-Nerd und bin jetzt wieder voll im Game wieder drin. genau, hab da aber auch wirklich Spaß dran. Also es macht auch diese Dino-Forscher zu interviewen. Die sind, das ist so ein bisschen, die Jungs sind alle wie Jurassic Park.
Also, das glaube ich.
Die sind alle so ein bisschen Alan Grant. genau, aber Aber genau, aber das ist halt so, ich glaube, das ist halt auch viel damit mit so einer bildungsnahen Haltung zu tun und dieses einfach sich auch in so ein Thema dann mit voller Leidenschaft reinzustürzen, das eben nicht Paw Patrol ist oder so. Weil Paw Patrol durchschauen Kinder relativ schnell. Ich glaube, bei Dinos
dauert das
also,
eine Weile.
Da wird ja ganz viel verhandelt. Mhm. Also mein Sohn lernt mit den Dinos die Welt kennen. Mhm. Also der weiß, okay, Spinosaurus, Ägypten, Nordafrika. Und dann will er wissen, okay, wo wurde der Parasaurolophus gefunden? Jetzt muss ich ihm sagen, nee, ist das in Amerika. Und wir haben jetzt seitdem haben wir einen Atlas. Und jetzt guckt er nach, ah, okay, guck mal, das ist nicht das Gleiche. Das sind andere, unterschiedliche Kontinente. So, und dann kommen plötzlich so Zeitebenen. Wir waren kurz bevor dem Lockdown, waren wir in einer Gladiatorenausstellung in Harburg im Archäologischen Museum. Wir sind da einfach nur hingefahren, weil wir beide gut Latein und Geschichte so als Studienhintergrund, aber da konnten die Kinder auch Rüstung anziehen, so Gladiatorenrüstung. Und jetzt gibt es diese Zeitstrahl, also Dinosaurier, dann kamen die Mammuts, das haben wir jetzt so auseinandergebracht, dann mussten irgendwann die Gladiatoren gewesen sein und dann kommen wir und plötzlich entsteht so ein...
Yeah.
Das ordnet plötzlich die Welt ein, so. Und das ist, finde ich, eine sehr faszinierende Phase, in der so sich so eine riesige Welt erschließt, so. Und da ist natürlich der Dino irgendwie Grundlage, so, aber.
Ja, genau. Okay. Alan, bist du's?
Ja.
Nein, genau. Das sollte jetzt nicht despektierlich klingen. Das mag sicherlich alles sein. Und du hast es, finde ich, auch sehr gut hergeleitet. Ich lerne auch heute noch viele Sachen dabei. Also er gibt ja diese Wieso, Weshalb, Warum-Bücher, diese Reihen. Und da gibt es ja mittlerweile auch ganz viel Erklärungsmaterial zu den Dinosauriern selber, dann aber auch eben zu den weiterführenden, ne, so dass Krokodile und Echsen im Grunde genommen sehr eng verzahnt noch sind eben, oder die letzten lebenden Dinosaurier sind sozusagen, und da erschließt sich doch auch gerade eben in der heutigen Tierwelt, glaube ich, so einiges. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt mit Darwins Theorie wahrscheinlich demnächst um die Ecke kommt, aber ich denke, dass sich da schon so erste Anknüpfungspunkte für eben schulisches Wissen auch bildet. Also das ist auf jeden Fall klar, und du kannst halt auch wunderbar viele unterschiedliche, ich sag mal, Tierarten auch dadurch auch herleiten, ne? So auch Wale, Delfine und Krokodile und hast ja Kokosnuss, der ja auch dann zu den Dinosauriern reist, der Drache Kokosnuss, und da lernt er ja auch ganz viel. Also das ist schon, ich finde, das Wissen allgemein in diesem Sektoren heutzutage wahnsinnig aufschlussreich und wahnsinnig super erklärt, also weit besser als zu meiner Zeit damals, wie man das Wissen so transportiert hat. Also diese ganzen Figuren, und ich finde, man hat wunderbar gelernt, das Wissen sich am besten transportieren lässt eben in Geschichten, weil Geschichten emotional stimulieren und dadurch natürlich eben das Gedächtnis besser, also die Fakten und Informationen im Gedächtnis besser verpackt werden. Also ich weiß nicht, Kokosnuss kennst du wahrscheinlich.
Ja, klar.
Also da gibt's ja mittlerweile diese wie sagt man, also ich will nicht sagen Spin-off, aber da gibt's ja auch mittlerweile diese Sektion oder diese
die Sachbücher.
Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Das erste, was ich über Audible mal runtergeladen habe, ist Kokosnuss lernt über die Römer oder lernt über Rom oder ist in Rom. Und
ach, das muss ich mal reinziehen, ja. Finde ich witzig.
Geil. Ich habe mein Wissen wieder auffrischen können, beziehungsweise habe auch wieder Dinge gelernt, die ich so noch nie, also allein, das hat sich so festgesetzt, nur so ein Beispiel für das, was man da in dieser Folge echt lernt, ist beispielsweise, dass man sagt ja im Englischen, Lohn ist ja Salary. Oder italienisch oder lateinisch Salär. Das kommt vom Begriff Salz, weil die Soldaten früher nicht nur mit Geld bezahlt wurden, sondern auch mit Salz. Das war sozusagen der Lohn für ihre Arbeit als Soldaten oder Armeen der Römer zu Romzeiten. Und das fand ich ganz, also da ergibt sich ganz, ganz viel Wissen, was einfach so mit Kokosnuss sich so festsetzt, so was irgendwann völlig normal ist, wo ich mir denke, krass, das sind so Fakten. Ich glaube, es gab eine Zeit lang, da hätte man das als unnützes Wissen abgetan. Aber das ist wahnsinnig hilfreich, finde ich, aufschlussreich vor allem, weil dadurch leitest du wieder ganz viele andere Dinge später her. Das ist so einfach und easy und ich finde es großartig.
Ja, ich kann in dieser Stelle nur empfehlen, den Podcast vom Naturkundemuseum in Berlin, Saurier oder Saures heißt es.
Geil.
Ist für Kinder, ist auch ein wahnsinnig guter Podcast.
Saurier oder Saures?
Genau, ist ein Kinderpodcast. Geolino ist auch ganz witzig, der Podcast. Ist ein bisschen viel Werbung drin, aber genau. Aber was ich so richtig faszinierend finde, ist auch, mit welcher Inbrunst Kinder das aufsaugen.
Ja, ja.
Also mit welcher Begeisterung die auch rausgehen.
Ja, absolut.
Mein Sohn hat irgendwie der einen Oma zu Weihnachten ein Dino-Buch neben ihr gesessen. Wir gucken ja Dino-Dana und wir haben diese Bücher, Begleitbücher davon, kannst du auf Englisch kaufen. Die sind aber so überschaubar, dass du halt das auch simultan übersetzt. Es ist überhaupt kein Problem, das zu übersetzen. So, und dann kennt er jetzt diese Seiten nun auswendig. Natürlich auf Deutsch. Aber jetzt sitzt er da und dann erzählt der Oma, die nicht so richtig gut Englisch kann, erzählt der einfach alles. Und der hat der erstmal eine halbe Stunde Fachvortrag Dinosaurier gelernt. Ja, wirklich. Oder dann geht er raus auf den Spielplatz und läuft zum hier seinem besten Buddy und dem Vater und steht dann vor denen. So, Herbivoren fressen Pflanzen. Karnivoren essen Fleisch. Piskivoren essen Fisch und Omnivoren, wir sind übrigens Omnivoren.
Essen alles.
Ja. Dann kommt sowas wie, übrigens, Mammuts waren dann Säugetiere. Und dieser Typ steht halt völlig so, also überhaupt noch nicht in dieser Dino-Phase, steht halt vor so einem Vierjährigen, der dem da eine Kante ans Bein hat, Fachbegriffen. Und du denkst nur so, echt. Und aber auch mit einer, was für einer Begeisterung dahinter.
Ehrlich.
Weißt du, so führt läuft dann noch drumherum und führt seinen Ausdruckstanz quasi auf.
Geil.
Da merkst du so richtig, also der ist wirklich into it. Und das macht dann ja auch als Vater Spaß, ja, da auch mit reinzukommen, ja, und zu sagen, komm, ey, wenn du dafür so brennst, komm, jetzt ziehen wir alles durch und wir lesen jedes Dino-Buch und alles und jeden Viertel.
Und das ist diese Begeisterung, die man hofft, dass sie auch irgendwann zu Schulzeiten weiterhin so am Brennen bleibt. Weil ich erinnere mich an meine Schulzeit, ich habe irgendwann so dieses Lernen ist doof, diese Haltung irgendwann oder Einstellung gewonnen und habe das Interesse einfach verloren an Neuem, Spannendem. Ich kann mich noch daran erinnern, auch Geschichte, Geschichtsunterricht zu meiner Schulzeit war neben Biologie das einzige Fach, was ich geliebt habe, aber das lag vor allen Dingen an dem Lehrer, der Geschichten erzählt hat. Der hat wirklich Geschichte zu Geschichten erzählt. Er hat sich vorne hingestellt und hat seine Fakten alle schön reingepackt in eine Geschichte, hat erzählt. Das letzte Mal, ich glaube, Harald Schmidt war so ein Entertainer, der konnte 2 Stunden labern, ohne irgendwie einmal auf den Zettel zu gucken. Und genau so war dieser Geschichtslehrer. Und der hat dann irgendwann so seine Folien immer mal so zwischendurch draufgelegt, damit du quasi dir was abnotieren konntest. Gerade wenn es um Daten ging oder bestimmte politische Entscheidungen oder Epochen oder Meilensteine. Und das war das, was irgendwann verloren gegangen ist. Und ich hoffe ja, dass wenn die so eine Begeisterung schon bei den Dinos haben, dass sie auch weiterhin eben diese Begeisterung für alles, was danach kommt. Und ich meine, es wird komplexer, aber auch weiterhin beibehalten und nicht die Lust am Lernen verlieren.
Aber das ist ja das, um auf dem Kinderserien-Podcast zurückzukommen, ist ja das, was wir so an den Checker Tobi oder sonst sowas lieben. Das sind ja, also Checker Tobi ist ja auch so ein junger Mann, der übrigens in unserem Alter naiv losgeht und Fragen stellt und sich da eine Welt entdeckt. Oder wenn du Christoph dabei, ich hatte so einen Mausmoment im Lockdown, da hat Christoph erzählt, wie in der Autowaschanlage das Wasser wieder aufbereitet wird. Also es geht durch verschiedene Becken. In dem einen Becken werden die Steine rausgesammelt und so. Und Das sind Dinge, da hast du dich nie gefragt, warum ist das so oder ist es so? Und wenn jetzt der Lehrer kommen würde und sagt, komm, wir reden heute mal über die Autowaschanlage, und dann gibt es dieses Schaubild mit der Autowaschanlage und so auf Matrizenpapier gedruckt gefühlt. Das hätte mich nicht gekickt, aber dieser Christoph, der da sitzt und der das erzählt und der naiv nach raus geht, also Christoph spricht ja nicht, aber dieses Synchron, der Sprecher, der dann da drüber legt und dieses Staunen über die Welt, das ist, glaube ich, etwas, was wir Eltern sehr lieben bei diesem Kinderfernsehen mit Bildungsanspruch.
Total.
Weil wir da selbst was lesen und wenn man auch Eltern befragt, welche Art von Pädagogen wünschen die sich eigentlich, zum Beispiel in der Grundschule, kommt ganz häufig bitte sowas wie Checker-Tobi.
Ja.
Also jemand, der mit die Kinder einerseits in die Hand nimmt und aktiv werden lässt. Also da gibt es ja immer die Checker-Frage und dann musst du miträtseln und merk dir das und dann beantwortet doch die Checker-Frage, also so, dass du nicht nur stumpf vor dem Fernseher sitzt und zuguckst, sondern dass du aktiv dabei bist und dann das wollen die Eltern.
Ja.
Und das wollen, würden wir uns auch für die Kinder wünschen, dass sie immer diese Aha-Momente haben, dieses davor sitzen und denken so, wow, das habe ich mich ja noch nie gefragt und das habe ich auch noch nie gewusst. So.
Ja, aber warum?
Das ist, glaube ich, etwas.
Warum wünschen wir uns diese Art von Lehrer?
Weil sie nichts mit dem Lernen zu tun hat, was wir, glaube ich, wie wir sozusagen in negativer Form gelernt haben. Mhm. Also, weißt du, dieses, da kommt ein Lehrer und der setzt dir was vor und das musst du jetzt.
Genau.
Da wird gar nicht nach diesen Interessen geguckt. So, und heute haben wir wieder das Privileg zu sagen, also meistens das Privileg zu sagen, mit unseren Kindern kommen, wir lernen etwas, was uns irgendwie interessiert. Mhm. So, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand das auch irgendwie cool, dass du die ganzen Baustellenfahrzeuge, heute kann ich die ganzen Baustellenfahrzeuge auseinander.
Total, total, absolut.
Auseinanderhalten und man lernt halt was. Oder Bauern. Oder,
absolut.
Keine Ahnung.
Oder, ja, total. Also, ich meine, allein wenn man, Feuerwehr. Bei uns begann es mit Feuerwehr. Enthusiasmus oder ich würde mal sagen, eigentlich, wie sagt man, das höchste, also Manie oder, also es war Feuerwehr in allem und Müllfahrzeuge. Und bei Feuerwehr habe ich einfach gelernt, wie so eine Feuerwehr funktioniert, also beziehungsweise wie sie rausfährt, ne? Welche Fahrzeuge dabei sind, welche als erstes rausfahren, welche nachkommen.
Ja.
Das ist auch alles, da bin ich total bei dir. Also ich bin da Feuer und Flamme und lerne da auch immer gerne dazu. Aber wenn du dir mal dann Christoph vorstellst, wie er die Genetik in so enthusiastisch erzählen würde, wie er das mit der Autowaschanlage gemacht hat. Also ne, rein von der Genetik mit, wir hatten damals wir haben ganz viel Praxis an der Drosophila, der Fruchtfliege quasi, ne, alles abgemacht, welche Gene sind dominant, welche sind rezessiv und so. Wenn du dir jetzt Christoph so vorstellen könntest, dass er genauso die Genetik einmal so geil rüberbringen könnte, dann wäre ich teilweise, ich glaube, dann, das würde ich sogar noch unterstützen. Weil ich glaube, dann, das wäre der Kniff der letzte noch.
Aber ich glaube, auch das, davon lebt es natürlich. Also auch da lieben wir natürlich auch Serien, wo die, oder Programme, wo die Leute sympathisch sind.
Also ja, klar.
Diese Checker-Leute sind ja auch, mir ist immer noch nicht so begreiflich, warum es keine Checkerin gibt. Aber zum Beispiel Checker Tobi zum Beispiel ist halt so ein, ja auch so ein bisschen naiver Typ, der irgendwie auch mit kindlicher Neugier daran geht und den findet man halt sympathisch. So, oder auch diese ganzen Mausleute. Findest du einfach sympathisch, genauso wie Ralf Kaspers oder so. Das sind einfach gute Typen, so. Und mit denen würdest du dich gern unterhalten.
Absolut, absolut.
Dann ist es so, und von denen lernt man halt gern. Und das sind, du erinnerst dich ja auch an die Lehrertypen.
Naja, klar.
Du erinnerst dich ja auch an Lehrertypen, die, mit denen du gern Zeit verbracht hast. Und die konnten auch über langweilige Themen reden und du bist denen bei denen geblieben. So.
Ja,
Auch wenn es das 10. Mal Nationalsozialismus war. Aber so, weißt du, so, wenn du die gewissen Themen hattest, dann wolltest du die auch nicht enttäuschen und hast dann das doch durchgezogen und Literatur gelesen oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist halt ganz viel mit Typ zu tun und das ist halt auch so eine Seriengeschichte.
Das
so,
also, klar. Das
wenn du dafür brennst und ist ja nicht so, dass du deinem Kind Bayern hier die Alpha anmachst und dann hier die Mathestunde zeigst oder den Lateinkurs. Sondern du siehst, setzt dich da ja hin und sagst, okay, wir gucken jetzt Checker Tobi und wenn Checker Tobi über Feuerwehr redet oder über Dinos oder Wikinger oder was auch immer und du bist aber selbst gar nicht so in diesem Thema, du guckst es trotzdem, weil du den Typen gut findest. Und dann bleibst du halt dabei.
Natürlich, so. Es wird immer die Persönlichkeit am Ende, nicht am Ende, aber doch zu einem Großteil eben das entscheidende Zünglein an der Waage sein, das dafür sorgt, ob dieses Wissen in deinem Kopf drinne bleibt oder nicht. So, warum ist ein Kokosnuss so süß mit seiner Matilda und Oscar, der Fressrache? Weil das sind Figuren, das sind Kinder, die sind aufgeschlossen, die sind mutig, die haben aber auch ihre Ängste, die haben Facetten und das begreifen die Kinder. Also rein aus dem Archetypischen haben die so die wichtigsten Sachen, die du als Kind in dem Alter einfach begreifst, die du aufnimmst. Und deswegen bleibt natürlich das Wissen noch wunderbar haften. Und das ist natürlich klar. Ich meine, wir können uns die Lehrer später dann, oder sie können sich die Lehrer, wir sind ja durch, sie können sich ja die Lehrer dann auch nicht wirklich aussuchen, aber die werden natürlich auch den einen oder anderen dabei haben. Darüber werden sie sich noch Jahre später auskotzen oder werden sagen, geil, der hat mir meinen Weg geebnet. Deswegen bin ich Tierpfleger geworden. Oder was weiß ich. Also, ja, das ist die Persönlichkeit.
Ja, ich würde sagen, wir haben sowieso schon wieder die absurd lange Schallgrenze durchschlagen und wenn jetzt Leute noch immer zuhören,
was ich bezweifle,
sind sie selbst schuld, denn genau, aber tatsächlich, genau.
Das war der längste Podcast-Folge ever, in der ich bisher gewesen war und oder Gast sein durfte und gesprochen habe.
Ja, literarisches Quartett quasi.
Du.
Das literarische Quartett des Kinderfernsehens.
Genau. Ja. Naja, egal. Aber ich habe es genossen. Vielen Dank für den.
Das war auf jeden Fall ein schöner, schöner Talk. Genau. Wir haben sehr viel über DDR-Folgen erfahren und wir haben ganz viel über Bildung gesprochen. Genau. In diesen Zeiten, genau. Beides wichtige Themen, Kinderserien. Medienzeit und Bildung auch ein ganz wichtiges Thema.
Und genau. der nicht zu vergessen, der Flashback, den man damit bekommt. Ne? Man soll immer wieder schauen, woher kommt man, wo sind seine Wurzeln und das hat das Ganze so auf eine Grundlage gestellt.
Ja, da merkt man das Coaching. Jetzt kommt der Coach durch. Genau. In diesem Sinne, genau, wir hören uns in, denke ich, 2-3 Wochen wieder, dann wollen wir wieder mit René am Mikrofon und genau, wenn ihr mal einen Podcast mit 10.000 Abonnenten hören wollt, dann hört bei den echten Papas rein, haben wahnsinnig coole Gäste.
Unter anderem Birk.
Genau. Und ihr habt, wie heißt denn, ihr habt auf Instagram diesen Comedian, ich vergesse seinen Namen immer.
Kommt jetzt am Mittwoch, Moritz Neumeier.
Moritz Neumeier. Unbedingt reinhören, cooler Typ. Genau. Wahrscheinlich ein super Podcast geworden.
Ja, und ich kann euch nur empfehlen, teilt Serial Dads mit eurer Filterblase. Also teilt diesen Podcast und abonniert ihn überhaupt sowieso. Birk war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Das war auch eine sehr lustige Folge. Und insofern muss man gehört haben, weil Fernsehen, das ist das Leid aller Eltern. Es geht am Fernseher nicht vorbei.
Aber wenn ihr unseren Podcast hört, ist es kein Leid, sondern wir zeigen euch, was die coolen Folgen, Serien sind.
Absolut, das wollte ich eigentlich umgangssprachlich damit sagen. Deswegen sollt ihr diesen Serial Dads nämlich abonnieren. Auch du, Birk, solltest den mal abonnieren, weil der ist gut.
Okay, das werde ich gleich tun. Alles klar. In diesem Sinne, klar. Einmal.
Ich wünsche dir was.
Jo.
Bis dann.